Ihr Spitzname war Champagner Müller.
Ja, es ist besser wie Wodka Müller, sagen wir so.
Ja. Die sind mit 17 im Rollstuhl gelandet.
Ich hatte einen Autounfall mit 16 habe ich einen Führerschein gemacht. Kurz vor dem 18. ist korrekt, hatte ich einen Sekundenschlaf beim Fahren und sitze seitdem im Rollstuhl und habe eine Querschnittlähmung.
So, und haben dann eine sehr erfolgreiche Karriere als Steuerberater gemacht. Ja. Hatten irgendwann eine sehr gut gehende Kanzlei, hatten 50 Angestellte.
Ja, vier Büros.
Hatten einen weißen, einen schwarzen Rolls-Royce, wenn ich das richtig erinnere. Ja. Hatten
aber da begann schon die Hybris.
Ja, begann schon die Hybris, sagt Herr Brauer. So, hatten dann ein Ferienhaus am Gardasee, hatten dieses sympathische kleine Boot, hatten eine nette Frau.
Und Freundin, das, Freundin.
Freundin.
Christel.
Ist aber auch eine Frau. Und hatten das gute Gefühl, das habe ich bis hierhin alles ehrlich verdient, Fragezeichen.
Genau. Sie hatten ein schönes Haus, sie hatten eine Frau, sie hatten ein Boot. Sie hätten rundum glücklich sein können und sind dann größenwahnsinnig geworden.
Wissen Sie, das ist so ungefähr, als wenn Sie sich heute denken, es gibt in München einen sehr bekannten Fußballagenten, hätte ich beinahe gesagt, der einen Fußballverein hochgebracht hat. Der hat ja auch alles. Und warum kommt der dann auf Ideen, Steuern zu hinterziehen? Guten Morgen, hallo, guten Morgen. Ich würde sagen, wir haben diesen Applaus jetzt nicht diesen irdischen Josef Müller, sondern unserem Herrn gegeben, weil was alles möglich ist, ist schon unglaublich, okay? Und das will ich euch heute zeigen und mitnehmen. Ich habe auch gelernt, eine Freundin ist auch eine Frau, okay? Ja, man lernt nie aus. Und es freut mich erst einmal heute bei euch auf eurer Bühne, am liebsten bin ich eigentlich unten, aber das sehen mich die Hinteren nicht, begrüßen zu dürfen. Zwei Bayern kommen nach Göppingen, könnte man sagen. Sarah Langhirt und meine Wenigkeit. Und wir wollen euch ein bisschen mitnehmen, die Sarah ein bisschen kürzer und ich darf ein bisschen länger, wobei wenn ich meine Geschichte in 35 Minuten, jetzt ist schon fast eine um, 35 Minuten einkürzen soll, was ich im Leben erlebt habe, dann muss ich sagen, dann ist das eine Herausforderung. Das heißt, also ich werde wahrscheinlich manchmal keinen Punkt und kein Komma machen. Sie müssen frisch und fit sein oder du und mir heute zu folgen. Und glaubt mir eins, wenn einer noch müde ist, am Schluss dieser 35 Minuten gähnt er nicht mehr. Das weiß ich. Weil das, was Jesus veranstaltet oder was Jesus mit uns jedem Einzelnen machen kann, ist es möglich, alles ist ihm möglich, nichts ist ihm unmöglich, das ist spannend. Und das ist heute auch in meinem neuen Leben, das ich gleich erklären werde, genauso spannend, fast noch spannender wie früher. Und so will ich euch mitnehmen in mein Leben. Es ist eine Vorher-Nachher-Geschichte und eigentlich, wenn einer noch nicht bei Jesus ist und kennt Jesus nicht oder nur vom Hören sagen oder hat es noch nicht festgemacht, dann wird er das erfahren, dass er das spätestens heute machen soll in dieser schönen Stadthalle. Aber da kommen wir gleich dazu. Ich erzähle meine Geschichte. Ich war in vielen Talkshows. Ich weiß eigentlich gar nicht, die wollen eigentlich gar nicht von Jesus hören, muss ich dazu sagen. Da sagt keiner, Josef, komm und erzähl uns was von Jesus vor ein paar Millionen, sondern die sagen, wir wollen das hören, wie du 40 Millionen in 10 Koffern quasi einer Million aus Amerika rausgeschmuggelt hast. Wir möchten das hören, warum du so brennst und so eine Energie hast. Dann sage ich, dann sind wir schon beim Thema. Aber in dem Moment, wo ich von Jesus anfange, dann ist das Problem, dann sagen die alle, ja, denn das ist uns viel zu groß. Ich sage den Namen nicht dazu, aber oder das ist uns heute viel zu groß oder wie auch immer. Aber ich muss sagen, in allen Talkshows, sowohl als bei Markus Lanz oder Anne Will oder wie sie alle heißen in Österreich und Deutschland auch, überall habe ich meine Goschen aufgerissen, es war ein bisschen bayerisch, habe ich mein Mundwerk aufgerissen und bin reingekommen und habe erzählt und erzählt, was das Zeug hielt. Am nettesten, ich sage nicht, wer nicht so nett war, aber am nettesten war die Anne Will. So, Punkt, jetzt machen wir einen Punkt dazu. Und trotzdem freut es mich, heute oder sage ich mal, Land auf zu reisen und heute in Göppingen zu sein. Und ich war schon mal in der Nähe in Donzdorf oder Geislingen, aber wie gesagt, die Schwaben liegen mir. Ich bin schon begrüßt worden mit schwäbischen Brezeln, okay? Das ist ein Unterschied zu den bayerischen. Die schwäbischen, die schmecken mir, da ist nämlich mehr Teig drin. Aber die bayerischen, die sind ein bisschen rescher, ein bisschen, was sagt man, ja, rescher, so ungefähr, also ein bisschen, bitte? Ja, knackig auch, okay. Also gut, aber mein Message ist heute andere, nicht die Brezen. Aber trotzdem, willkommen im Brezenland mit dem dicken Teig. Aber ich will euch schnell mitnehmen. Das heißt, ich komme eigentlich aus dem Gebetshaus Augsburg, Johannes Hartl vielleicht im Begriff, und dort ist man auch gewohnt, schnell zu reden und schnell zum Punkt zu kommen. Ich muss ein bisschen ausholen, nachdem schon ein paar Minuten vergangen sind, aber ich will gleich zur Sache kommen. Ich bin aufgewachsen in Fürstenfeldbruck bei München, zwischen Augsburg und München in der Mitte, und mein Vater, der geht schon mal los, der war Kriminalkommissar. Der hat eben ja beim Staat gearbeitet. Die Mama war OP-Schwester, Operationsschwester, und ich bin in einem ganz normalen Elternhaus aufgewachsen. Kreuzbrav, wie man bei uns in Bayern sagt. Und das erste Ding passierte, indem mein Vater mit 50 Jahren einen Herzinfarkt hatte. Jetzt frage ich mich immer noch, ich sage das jetzt mal, warum, wie das geht, dass man als Beamter einen Herzinfarkt bekommt. Ich weiß, die jetzt lachen, sind übrigens Beamte hier, aber ich will nicht den Staatsdiener verunglimpfen, sondern ich will einfach nur sagen, es war halt so, und ich will da auf den Punkt raus. Er wurde dann pensioniert, und wie er pensioniert war, dann musste der Sohn auch helfen. Er wollte Handelsvertreter, war dann Handelsvertreter, selbstständig, und ich hatte noch keinen Führerschein. Und mit 16 Jahren konnte ich mit der Zusatzprüfung beim Münchner TÜV den Führerschein machen. Und ich spreche oft in Schulen vor Rallye-Lehrern und vor was weiß ich, in der Aula. Und da würden die jungen Leute sagen, es war eine geile Sache. Nach der Schule habe ich dem Papa geholfen, und am Abend bin ich in die ersten Diskotheken. Ja, und eines Abends, ich bin kurz vor meinem 18. Geburtstag, bin ich nach Hause gefahren und schlaf am Auto ein. Kein Alkohol, kein gar nichts, nur so ein Sekundenschlaf. Auto kam von der Fahrbahn ab, und man parkt mich aus dem Auto, und ich kam mit dem Helikopter in ein Spezialkrankenhaus, und man hat festgestellt, Querschnittlähmung, Rückenmarksverletzung. Ich habe mit 17 Jahren was anderes vorgehabt, als irgendwie im Rollstuhl zu sitzen. Aber ich habe eins gelernt, ich lebe im Hier und Jetzt, nicht in der Vergangenheit, die ich nicht ändern kann, nicht in der Zukunft, die ich gut erhoffe, sondern im Hier und Jetzt, heute. Und im Moment ging es mir gut. Ich lag im Bett und habe gesagt, mal sehen, was es heißt, im Rollstuhl zu sitzen. Ich habe keine Ahnung. Schlimmer als jetzt kann es mir nicht gehen. Und dann bin ich losgetreten. Und dann bin ich nach Hause gekommen nach der Rehabilitationszeit von einem halben Jahr und war dann quasi zu Hause. Ich habe meinen Steuerberater gemacht, das Studium Steuerberater, hatte dann eine Kanzlei nach der anderen in Fürstenfeldbruck, in Starnberg, München und in Wittenberg. In diesem Wittenberg zwischen Leipzig und Berlin, wenn man so schön sagt. Und hatte 50 Mitarbeiter und war eigentlich ja recht erfolgreich. Ich habe gearbeitet, das ist nichts Besonderes. Jeder macht irgendwie seine Karriere. Ich habe 7 Tage in der Woche gearbeitet, was ich damals noch nicht wusste, dass man einen Tag ruhen sollte. Und ich hatte alles gehabt. Eine nette Freundin, die Christel, ein schickes Auto, kleines Haus am Gardasee und gemietet ein kleines Boot. Und ja, alles hat gepasst. Aber dann packte mich die Gier. Immer mehr, immer mehr. Und vielleicht kennt es der eine oder andere, man ist nie zufrieden. Immer muss was mehr sein. Es gibt immer etwas. Du hast ein neues Auto und es verblasst schnell. Und du möchtest bald wieder mehr und mehr und mehr. Und das ist immer so ein Punkt, dieses mehr und mehr. Und ich wollte reich sein. Ich weiß auch nicht, was mich so gepackt hat. Reich sein, dann bist du was, dann akzeptieren dich die Menschen und du bist überall geliebt. Reich sein. Dann lernte ich lustigerweise Bruce kennen, einen reichen Mann, auch einen reichen jungen Mann, Sohn reicher Eltern aus Amerika. Und der hat mich gebeten, dass ich ihm helfe, seine Erbschaft nach Deutschland zu bringen. Die Erbschaft war in Bar, weil die Eltern sind angeblich an Spielcasino beteiligt gewesen. Ich habe das Geld rübergebracht, jetzt zusammen bei diesen Koffern. Ich durfte das übrigens damals. Ich war im deutschen Zoll und beim amerikanischen Konsulat quasi mich erinnert oder mich angefragt dort, angefragt, ob ich das darf. Sie haben gesagt, es war 1989. Ja, kein Problem damit. So bin ich in einen Koffer, passte 1 Million. Ich habe 4 dabei gehabt und bin 10 Mal rübergeflogen. Das muss ich selber schon bei der Geschwindigkeit einbremsen. Und hatte 40 Millionen Dollar aus Amerika nach München. Keine Straftat, ich wurde auch nie belegt damit. Ich würde nur eines sagen, ab und zu werde ich mal angefragt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, heute geht es nicht mehr, nur falls Interesse. Bitte von Rückfragen näheren Details Abstand zu nehmen. Ich wurde nie belangt. Aber trotzdem, das Geld am Main bezahlt in die Bank, das ging auch nur damals, Geldwäschegesetz gab es nicht. Und wir haben ein Geschäft, also mit der Bank gemacht, sogenannte Forex-Handel, Foreign Exchange, Devisenhandel. Und immer mehr und immer mehr. Und ich wurde reicher und ich habe gemerkt, was das für ein Automatismus ist. Weißt du, reich sein bezieht sich nie auf den Menschen. Auch das Bekanntsein bezieht sich nie auf den Menschen, sondern immer eigentlich auf die Message. Bei mir ist es nicht der Josef Müller, ich bin gar nichts, ich bin ein Werkzeug Gottes. Gott ist der, um den es geht. Amen. Halleluja. Stopp, das geht alles von meinen 30 Minuten, das geht nicht, okay? Also am Schluss ein Klatscher für den Herrn und dann passt es. Also, ja, ich muss auch auf meine Zeit achten, wir sind schon bei 26. Okay, also seid schneller voran. Ich wurde reich und wurde dann so richtig. Ich kam in reiche Kreise, Schauspieler, Unternehmer und bis ich schaue, wurde meine Adresse und wie auch immer und meine Anwesenheit geschätzt. Ich wurde Konsul vom Bayerischen Staat akkreditiert. Der Ministerpräsident Stoiber hat mich auch in einer speziellen Sache im Kaisersaal der Residenz in München irgendwas angesteckt. Heute weiß ich gar nicht mehr, was es war. So wichtig war das. Und ist natürlich was anderes, wenn man von meinem Oberbürgermeister wahrscheinlich eine Ehrennadel erhält. Ich habe noch keine, aber ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt bei euch. Aber trotzdem, heute ist nicht mehr wichtig, wer die Ehre hat, sondern heute gebe ich einem anderen die Ehre, der mich nämlich gerettet hat aus dem Wahnsinn. Ich hatte Autos, ich hatte Grundstücke, ein Haus in Dubai, in Los Angeles, was man so braucht. Irre, Blödsinn. Hatte, wie gesagt, Autos hier, einen schwarzen Rolls-Royce mit einem weißen Fahrer, wie dekadent, und einen weißen Rolls-Royce mit einem schwarzen Fahrer. Und da fällst du auf in München, glaubt mir das, okay? Also, ich brauchte das alles damals. Heute ist mir echt peinlich, so etwas durchgemacht zu haben. Aber hast du was, bist du was? Die Leute haben applaudiert. Ich habe über einen Stadtrat in London Prinz Charles kennengelernt. Wurde jedes Jahr, irgendwie war ich dem sympathisch. Vielleicht auch mit meiner bayerischen Goschen, aber man weiß nie. Er hat gesagt zu mir, my loveliest town in Germany is Munich. Dann haben wir gedacht, wenn ich aus Hamburg gekommen wäre, dann hätte er wahrscheinlich Hamburg gesagt oder Göppingen oder so. Also, ich will dir nichts unterstellen. Auf jeden Fall wurde ich immer zu seinen Gartenpartys eingeladen mit Camilla im Doppelpack, okay? Diana war vor meiner Zeit, schade. Nichts gegen Camilla. Also, und so bin ich rauf. Immer mehr, immer mehr. Und dann brach das Ganze zusammen. Devisenspekulation falsch, alles brach zusammen. Und es hat sich herausgestellt, dass das Geld eigentlich nicht aus dem Spielcasino seiner Eltern waren von Bruce, sondern dass sie eine Schnellbooteflotte hatten, die Boote und beladen mit Waffen und Drogen durch die Karibik schleusten. Und da kam das Geld her. Jetzt wurde ich nicht zum Geldanleger, Steuerberater für Mandanten aus Amerika, sondern ich wurde eigentlich zu einem Drogen- und Waffengeldwäscher missbraucht, ohne meinen Willen und ohne Wissen. Und dann jagten mich die Jungs, das will ich jetzt mal auf der Seite lassen, Polizei nicht, weil ich habe ja nichts gemacht, aber ich habe echt die 40 Millionen verspekuliert an der Börse. So schwierig ist es gar nicht, muss ich dazu sagen, das Geld zu verlieren. Ja, aber wie gesagt, ich habe, ohne Werbung zu machen, ich habe alles in meinem Buch, auch die Fotos von Prinz Charles und alles, sonst würde ich mir das gar nicht sagen trauen. Das ist eine Hollywood-Movie-Karriere, hätte ich beinahe gesagt, oder Geschichte, wobei, so falsch liege ich gar nicht. Der Bayerische Rundfunk dreht gerade einen Kinospielfilm, ziemlich bester Schurke, der kommt Ende 22, Anfang 23 in die Kinos. Ich spiele leider nicht mit, vielleicht wie bei Hitchcock, die Klofrau am Schluss oder so. Rolle ich durchs Bild und zeige ins Herrenklo. Aber ich will dazu sagen, trotzdem, vielleicht komme ich mal, wenn ihr ein Kino habt, hier nehme ich an, vielleicht habt ihr eins. Ja, natürlich, Oberbürgermeister Nick, der kennt seine Infrastruktur. Und da werde ich also bei euch erscheinen. Dann könnt ihr sagen, den habe ich schon mal gesehen in der Stadthalle. Ja, zurück zur Geschichte. Und dann habe ich den Fehler meines Lebens gemacht. Darum heiße ich ja richtig ziemlich bester Schurke. Ich hatte nichts mehr und habe mir dann Gelder von meinen Mandanten geliehen. Millionenbeträge teilweise. Und wollte die wieder zurückzahlen, aber es war mir nicht möglich. Dann habe ich mir am Schluss selbst angezeigt, wegen Unterschlagung von Mandantengeldern. Ich wollte aus dem Ding raus, mein schlechtes Gewissen hat so hingeklopft. Gut, wie ging es weiter? Ein paar Jahre später, und da wurde ich dann verurteilt zu 4,5 Jahren, zu Recht, wurde aber nie in Haft genommen, weil die Gefängnisse in Bayern waren alle nicht barrierefrei, also haftunfähig. In Hessen, in Nordrhein-Westfalen, gibt es ein barrierefreies Gefängnis, aber es hätte 4.000 Euro im Monat gekostet. Und da war der bayerische Staat schon zu sparsam dazu. Also lieber ist haftunfähig. Aber ich habe leider den Mist gemacht und immer mehr. Und dann hatte ich später, musste mein Steuerberater alles zurückgeben, alles ist zusammengebrochen. Aber ich bin wieder aufgestanden. Vielleicht nicht körperlich, aber geistig. Weiter. Ich bin schon oft hingefallen, ich will euch das ersparen, aber ich will sagen, ich bin wieder nach oben gekommen, hatte eine Vermögensverwaltung, plötzlich fehlten da Gelder, 2004 20 Millionen und wem hat man verdächtigt? Ja klar, der einmal verurteilt ist, der wird schon wieder gewesen sein, Josef Müller. Ich musste dann auf Flucht gehen nach Amerika, um meine Unschuld zu beweisen, was mir dann auch gelang. Und dann hätte ich rüberfliegen können, aber ich war ja unter Fahndung, sogar auf internationalen Haftbefehl. Und das kannst du nicht erwirken, wenn du zwei Flaschen Wodka bei Lidl oder bei Aldi klaust, sondern da musst du schon ein bisschen, nein, ich bin nicht stolz drauf. Auf jeden Fall, 2004 im Februar stehe ich auf meinem Balkon in Miami, hatte da ein Penthouse, Blick aufs Wasser, war eigentlich so weit happy. Und plötzlich, ich weiß nicht wie, ist ein Zettel aus einem Buch rausgefallen. Ich will das wirklich gesagt einkürzen. Und diesen Zettel habe ich heute dabei. Ich kam, heb den auf und das ist ein Zettel der Christoffel-Blinden-Mission. Und da ist eine Postkarte und da steht drauf, sei unerschrocken und unverzagt, denn ein Gott ist mit dir, wohin du auch gehst. Joshua 1,9 oder Joshua. Ich habe mir gedacht, der Spruch ist gut. Wenn ich wieder in München bin, dann lade ich den Joshua auf ein Bier ein, okay? Ich sehe, da sind viele Bibelkenner unter euch. Der Josua ist 3000 Jahre tot, nach den 5 Büchern Mose, was wir wissen, Herr Oberbürgermeister, und das Buch Josua. Und Josua hat ja die Menschen ins gelobte Land geführt. Aber, wie gesagt, mit Bier in München ist da nichts mehr. Vielleicht gibt es mal eine himmlische Zapfanlage und dann könnte man das ja noch einlösen. Dieser Spruch, Gott ist mit dir, der hat mein Leben irgendwie verändert. Und irgendwie war es mir, ich hörte dann auch noch den Satz ungefähr, geh rüber, stell dich, mach der Flucht deiner Ende. Und ich bin dann rübergeflogen, zuerst nach Wien, wollte dann nach München fahren, weil ich unter Fahndung war. Und in Wien habe ich schon mit meiner Frau telefoniert, die war mittlerweile verheiratet. Und dann haben die meine Frau abgehört und ich wurde dann in Wien aus dem Hotel heraus verhaftet. Kam ins Wiener Gefängnis, ich war eigentlich froh, dass die Flucht vorbei war, Wien-Josefstadt, also das ist nicht wegen mir so benannt worden, sondern das hieß schon vorher so, in der Innenstadt und dort fand ich etwas. Ich war in der Krankenabteilung, in meinem Bücherregal fand ich dieses Buch und zwar, also ich finde meins noch nicht, nein, sondern dieses Buch hier und zwar Das Neue. Ich habe mal nachgeschaut, was das ist. Das neue Inhaltsverzeichnis, keine Ahnung. Gute Nachricht nach Matthäus, die gute Nachricht nach Markus, nach Lukas, die gute Nachricht nach Johannes. Und ihr könnt euch vorstellen, ist ich das erste Mal in meinem Leben und das letzte Mal hoffe im Gefängnis, da kannst du ein Buch mit guten Nachrichten gut brauchen, okay? Und ich lese, mach auf, und ich lese natürlich Lukas 15, der verlorene Sohn. Ich glaube, ich muss nichts weiter erzählen. Der im Schweinestall, ich im Gefängnis, die Sympathie war gleich, okay? Er hat eine zweite Chance bekommen, ich auch. Und ich bin dann nach München, ins Gefängnis nach München überstellt worden. Und dort war meine Flucht, wie gesagt, zu Ende. Alles war aus, alles ist zusammengebrochen. Mein Vater war dement, meine Mama ist gestorben an einem Herzinfarkt vom Schneeschaufeln. Meine Frau hat mich damals verlassen. Und zwar verlassen mit meinem Chauffeur, der 5 Jahre älter war wie ich, okay? Und sie war 20 Jahre jünger, also Alter spielt keine Rolle. Aber deswegen war ich nie eifersüchtig. Weil wenn sie mich mit einem jungen Knacker verlassen hätte, dann hätte ich gesagt, okay. Also, lange Rede, kurzer Sinn, da bin ich eh schon dabei. Ich schreibe dieses Buch, 23 Kapitel. Das Buch ist nicht geschrieben, Halleluja, praise the Lord, sondern da hat mein Verleger gesagt, ja, was willst du denn mit dem Buch? So habe ich es, war meine erste Fassung. Das lesen ja nur Christen. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich möchte ich es den Menschen so schreiben, wie es ich erlebt habe. Und ich bin zwar katholisch, bin Ministrant gewesen, aber da haben sie mich leider rausgeschmissen, weil da habe ich mit dem Weihrauch beinahe die Sakristei in Feuer aufgehen lassen. Das mögen die Pfarrer nicht so. Hat dann gesagt, heute ist ihr Tag in ihrer Karriere bei der katholischen Kirche beendet. Naja, ich muss es hinnehmen. Aber wie auch immer. Und ich schreibe, im Gefängnis stürzte mein Imperium, mein System, mein Denken, mein Leben, meine Werteordnung, es stürzte alles in sich zusammen. Auf einen Schlag brachen mir alle 12 Elemente weg, aus denen ich die Josef Müller Story geschrieben habe. Gesundheit, Kraft, Geld, Erfolg, Selbstsicherheit, Ehre, Luxus, Freiheit, Liebe, Freundschaft, Sex und Drogen. Alles war weg. Und ich habe dann, einer zu mir gesagt, nachdem er meinen Zustand sah im Gefängnis München-Stadelheim, übergib doch dein Leben Jesus, red mit Jesus. Dann habe ich gesagt, was willst du denn? Der ist doch schon vor 2000 Jahren gestorben. Und da muss ich sagen, ja, dann hat einer gesagt, nee, der lebt. Dann habe ich gesagt, das wäre mir neu. Und dann habe ich geschrieben, ich hatte nichts mehr zu verlieren. Ich versuchte es mal mit der Methode eines Palutinerpaters. Das war in einem anderen Büchlein gestanden. Ich überlegte genau und dann machte ich etwas Krasses. Ich formulierte ein persönliches Gebet, eine Art Magna Carta, mit der ich ein für alle Mal aus meiner Selbstverwirklichungsnummer heraussprang. Geld hat mich arrogant gemacht, es hat mich überheblich gemacht. Geld hat mich zu einem, naja, Sie können sich vorstellen, ich will in diesem netten Stadthalle keine Schimpfworte nennen, aber mich kann ich schon beschimpfen. Das heißt also, Geld hat meinen Charakter von einem gutbürgerlichen Sohn zu einem Überflieger gemacht, überheblich und wie gesagt arrogant. Und das wollte ich eigentlich, ich habe eigentlich meine Wurzeln gespürt, wollte ich zurückgeben. Und dann habe ich eins gemacht, ich habe gesagt, Jesus, ganze Familie gleich, lieber Gott, Heiliger Geist, setzt euch mal da bitte auf mein Bett, ich muss dringend mit euch reden. Und ja, ich habe mir gedacht, Gott ist unsichtbar, ich stehe mir dort gegenüber und habe denen Folgendes gesagt. Und damit hat sich mein Leben voll geändert. Ich habe zu denen gesagt, mein Herr und mein Gott, bisher hatte ich keinen näheren Kontakt zu dir. Ich bin zwar sehr oft am Sonntag in den Gottesdienst gegangen, aber ich sah das nur als Erinnerung an dich und deinen Sohn Jesus. Ich machte das als Tradition, weil es mir von meinen Eltern so beigebracht wurde, in den Gottesdienst zu gehen. Aber eine lebendige Beziehung zu dir, die kannte ich nicht. Ich würde sie aber gern haben. Ich habe gehört von einer, dass es eine lebendige Beziehung mit Jesus gibt. Ich bin ja ganz alleine, alle haben sie mich verlassen. Nur mein 89 Jahre alter Vater, der schon schwach ist und weil er dement war. Und mit dem ist jede Unterhaltung sehr schwierig. Der besucht mich noch, sonst bin ich mit meinem Leben am Ende. Ich habe kein Geld, keine Frau, keine Freunde. Für mich ist es unmöglich. Ich habe viel Mist gebaut in meinem Leben, was ich jetzt aufrichtig bereue. Ich kann nicht das ungeschehen machen. Ich habe gegen fast alle 10 Gebote verstoßen, die ich einmal im Religionsunterricht gelernt habe. Ich habe mich an deine Gebote nicht gehalten und deine Ordnungen mit Füßen getreten. Und am Schluss, es tut mir von Herzen leid und ich bitte dich aufrichtig um Vergebung. Wenn du jetzt fähig bist, so wie ich das gelesen habe, mein Leben zu übernehmen und zu führen, so will ich dir hiermit mein Leben übergeben. Ich habe nur noch dich, ich bin hier ganz alleine. Jetzt bist du an der Reihe. Mal sehen, ob es dich wirklich gibt. Und wenn du auch so eine Frage hast oder sie und kennen das nicht und auch am Webstream vielleicht und sie sagen, ja, ja, ob es diesen Jesus auch gibt, versuch's einfach. Es kostet nichts, es tut nicht weh, du zahlst keinen Eintrittspreis, gar nichts. Und ich würde dir empfehlen, das persönlich zu machen. Sag einfach in einer ruhigen Minute zu Hause, Herr Jesus, ich kenne dich nicht so wie ich. Ich habe vielleicht auch Mist gebaut, aber ich möchte dich kennenlernen. Und dann hör einfach zu. Gott hat uns einen Mund gegeben, was wir seit einer halben Stunde fast hören, und zwei Ohren zum Zuhören. Und das kann ich eigentlich auch. Aber ich will das jetzt nicht demonstrieren, meine Zeit läuft. Okay, und was passierte? Es passierte nichts. Ich war ziemlich enttäuscht. 3 Tage später wach ich auf mit einer Power, mit einer Freude, mit einer Goschen, schon beim 3. Mal mit dem Mundwerk, also mit einer Freude. Und mit einer Energie. Ich habe dabei heute noch ein bisschen was davon. Und das hat mir so Spaß gemacht. Gott ist die Ruhe, Gott ist Freude. Und wenn du Freude empfindest im Gefängnis, dann ist es schräg. Glaub mir das, okay? Und die Leute haben alle gesagt, was hat denn der? Und die Gefangenen, die meine Freude sahen und einen, den ersten, der hergekommen ist, den habe ich gleich umarmt und habe gesagt, heute ist ein wunderschöner Tag. Gott hat dich lieb und ich liebe dich auch. Das war so ein Bulle mit solchen Tätowierungen und boah, der hat mich angeschaut. Und ich habe das ausgenutzt. Ich habe mir gedacht, ein sehr Ungläubiger, habe seinen Kopf heruntergezogen, weil er so perplex war, hat er das zulassen und habe ihn geküsst, okay? Und dann war es aus. Der stand wie angewurzelt da. Am Schluss sind die Gefangenen zum Arzt gelaufen und haben alle geschrien: Die Pillen, die der Müller hat, die möchte ich auch haben. Stopp. Oder ich ziehe das her nach, ich mache es dazu, ich verhandle das noch mit Arno. Er hat gesagt, ich kann durch ihn ab. Nein, er ist erledigt. Also, das heißt, das ist mit mir passiert, mit heute. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Glaub mir, ich bin der größte Skeptiker auch von Gott gewesen. Er hat noch ein paar mehr, hat er gesagt, aber das ist wie bei Elia. Da hat er gesagt, Arno, ich habe noch ein paar tausend. Also, das heißt, ganz konkret, ich bin ein Mann der Zahlen, ich bin Steuerberater und so Mystik und so Dinge, das sind nicht, das sind, Entschuldigung, habe ich gedacht, damals für Frauen und so, aber plötzlich packte mich eine Freude für Jesus, für ihn tätig sein zu dürfen. Geld hat mich nicht mehr interessiert, das ist ja unglaublich, mich und nicht Geld, ich bin mein Leben lang für Geld nachgelaufen und habe es nicht erreicht, also das Geld ist mir davon gelaufen. Aber wissen Sie, und das muss ich, oder weißt du, das muss ich sagen, ich bin heute besitze ich nicht mehr viel. Da draußen steht ein Auto hinterm Hof. Normalerweise stelle ich es immer brettelbreit vorne hin. Ein schwäbisches Auto übrigens. Das hat mir einer geschenkt. So ein langes Modell, gell? Ich weiß nicht, wie irgendwie T-Bone Steak oder T-Modell oder T-Modell. So was Langes. Und das Schöne ist das, da brauche ich meine Bücher rein, da bringe ich meine Assistentinnen. Nein, man, sie ist eh so schlank. Aber ich muss dazu sagen, mein Rollstuhl, ein Koffer. Und heute bin ich unterwegs und erzähle den Leuten diese Message. Jesus macht frei. Und wenn du dich heute schlecht fühlst und heute schlecht drauf fühlst, dann bist du genau richtig bei Jesus. Weil er will dich in sein Reich aufnehmen. Er will dir nicht die Leviten lesen, so wie wir es aus dem Alten Testament kennen. Er wird dir nicht alles vorhalten und so mit dem Finger. So habe ich auch Gott kennengelernt, aber von meinen Eltern. Das war eine andere Generation. Papa ist mit 97 gestorben, der hat seinen Herzinfarkt gut überlebt, würde ich sagen, mit 50. Und ja, aber das war eine andere Generation. Wir sind eine Generation, die das beleuchten, die das sehen, die die Bibel lesen. Und dort gibt es einen liebenden Gott. Er ist Liebe, aber er ist nicht nur lieb und übersieht alles. Er ist Liebe, aber er zieht auch die Menschen, die er liebt, und holt sie auch zu sich. Aber das nennt man den Prozess der Heiligung. Ich will dich aber jetzt mit christlichen Definitionen nicht überfordern heute am Sonntagmorgen. Ich will sagen, Gott ist vertrauenswürdig. Und wenn du kritisch bist, dann bist du genau richtig. Glaub mir das, wir könnten uns jetzt stundenlang unterhalten, was ich alles mit Gott erlebt habe. Aber es ist wirklich positiv. Er hat mir nicht nur ein Auto geschenkt, nicht nur finanziell mich durchgebracht. Ich habe nämlich gelesen, Matthäus 6, 22 oder ist es ungefähr. Und da steht drinnen, wenn du fürs Reich Gottes tätig bist, wird dir alles andere dazugegeben. Und er hat gesagt, das glaubst du doch selber nicht. Seit 15 Jahren ernährt mich Gott. Jeden Monat geht's auf. Und ich habe eigentlich nie geplant, wie mein Monatsletzter aussieht. Bloß weiß ich, wenn 15 Jahren das funktioniert, dann funktioniert es auch diesen Monat. Und es ist jedes Mal und es funktioniert. Aber ich muss dazu sagen, ich erkläre heute den Menschen immer, wie es ist. Er holt sie raus, er packt dich und er ist dabei. Und jetzt hört ihr schnell das Zeugnis von meiner Assistentin und guten Freundin. Ich darf Trauzeugin sein von ihr. Und, aber ihre Geschichte, die ist so spannend und so hammermäßig, dass die 5 Minuten, die sie jetzt hat, fast, ich sage einmal, fast untergehen. Aber trotzdem, Sarah, komm mal her. Sarah Langhirt, 31 und mehr sage ich gar nicht, okay? Ja. Darf man weiter verraten? Ja, bitte.
Ja, ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Ich versuche es ganz kurz zu halten. Mein Name ist Sarah. Ich bin vierfache Mama, komme auch aus der Nähe, aus München und will euch ganz kurz erzählen, wie Jesus mein Leben verändert hat. Ich war ganz lange auf der Suche nach meiner Identität. Diese Suche hat mich durch Drogenabhängigkeit geführt. Ich habe mich in einer Fernsehsendung komplett umoperieren lassen, also Brustvergrößerung, Nasenoperation, Typveränderung. Ich bin in eine schwere Depression gefallen, bis hin, dass ich mein Leben beenden wollte 2016. Und in dem Moment, als ich schon Abschiedsbriefe für meine Familie geschrieben habe, habe ich in meiner Verzweiflung immer wieder gesagt, Gott, hilf mir, wenn es dich gibt. Und instinktiv habe ich dort Hilfe gesucht, obwohl ich überhaupt keine Ahnung hatte, ob es Gott gibt. Und auf jeden Fall, Gott hat mich gehört und Gott hat mir Hilfe geschickt in Form von einem guten Freund, der mir gesagt hat, Sarah, Jesus ändert nicht die Umstände, er ändert dich in den Umständen. Und ich muss dazu sagen, Jesus kann auch die Umstände ändern, aber in meinem Fall musste erstmal mein Herz erneuert werden, was ziemlich verstört und ja, kaputt war von den weltlichen Dingen, einfach von Lügen, die die Welt mir geboten hat. Und genau, und dann habe ich die Entscheidung für mich getroffen, ich lade Jesus in mein Leben ein. Ich bitte ihn, ja, in mein Leben zu kommen. Ich habe mich danach ausgestreckt. Ich habe mir eine Gemeinde gesucht und, Entschuldigung, ich durfte einfach wachsen und diesen Jesus kennenlernen. Ich durfte erleben, wie er alles neu gemacht hat. Ich habe mich 2016 von dem Papa meiner Kinder getrennt. Ja, jetzt vorletztes Jahr hat er uns wieder zusammengeführt. Wir haben noch eine Tochter bekommen, wir haben geheiratet und dürfen einfach in der Gnade des Herrn leben. Und das ist das größte Geschenk. Und wenn man vertraut und ja einfach seine Probleme Jesus vor die Füße legt, darf man erleben, was er daraus einfach baut und bastelt. Und ja, genau, er hat einen großartigen Plan für jeden Einzelnen. Und mein Herz schlägt einfach dafür, Menschen von Jesus zu erzählen, weil es die beste Nachricht ist, die es gibt. Amen.
Applaus für Sarah. So, jetzt geht's bei mir in die Schlussrunde. Und zwar will ich euch 2 Dinge, habe ich euch mitgebracht. Das erste ist das, dass die Sarah gleich hier ist und mir hilft, was aufzubauen. Ich fange jetzt nicht das Gitarrespielen an, aber sie baut jetzt 4 Gitarrenständer schnell mal auf. Und ich will euch etwas mitgeben. Und zwar, ich will euch mitgeben, nämlich, was ist denn der Mittelpunkt des Glaubens? Ich als früherer Steuerberater, ich habe heute auch immer gefragt, was ist das Angebot auf einen Blick? Was ist die Essenz? Um was geht es denn überhaupt? Wir hören oft mal Predigten und dies und jenes, das sind Momentaufnahmen, bessere oder schlechtere. Aber um was geht es denn bei Jesus? Geht es um Jesus? Geht es um Gott? Es geht um das Evangelium. Und das Evangelium ist einfach eigentlich weiterzubringen. Aber man hört die Essenz so, eigentlich so wenig. Und ich mache für die Menschen jetzt auch, die das Evangelium weitergeben wollen, da kommt der Herr nach auf meinen Bücherstand. Da schenke ich euch in jeden Farben, habe ich so Bänder für junge Leute, wie mich zum Beispiel. Okay? Also, und da steht drauf, nicht nur eine Stiftung, die ich gründen sollte für den Herrn, die Stiftung Jesus Saved My Life. Wir gehen übrigens mit dieser Stiftung in Gefängnisse, wir gehen in Universitäten, in Altenheime, wir sprechen überall dort, wo die Menschen nicht kommen, gehen wir raus. Und wir machen das alle ehrenamtlich. Personalkosten in der Stiftung, ich bin Steuerberater, Personalkosten zero, null, gar nichts. Sogar die Putzfrau arbeitet umsonst. Das wirst du mal erleben. Also, und da steht Jesus Saved My Life und da stehen sogenannte vier Piktogramme. Und Piktogramme sind so runde Dinge, wo irgendwas drauf ist, so ein Zeichen. Wir kennen das ja, Straßenverkehr und solche Dinge. Und diese vier sind, nennt man The Four, kommt eigentlich von Campus für Christus aus der Schweiz, original. Und diese vier Dinge sind das Evangelium. Und das erste ist ein Herz, okay? Und jetzt zeigt es die Sarah kurz hier überall und stellt es da vorne drauf. Das erste ist ein Herz. Das Herz soll heißen, Gott liebt uns. Gott will eine Beziehung zu uns. Gott hat uns erschaffen und Gott ist unser Gott. Er will eine persönliche Beziehung zu uns. Aber wie wir auch eine persönliche Beziehung zu unseren Kindern haben, wenn du Kinder hast, okay, passiert es auch, dass die Kinder nicht nur brav da sind, sondern wenn du sagst, komm ja nicht verdreckt nach Hause und der schaut von oben bis unten aus, dass du gleich denkst, wie oft muss ich das waschen, okay, dass das wieder sauber wird, sind wir auch nicht immer so, dass wir an das Gottes Empfehlungen, sprich an die 10 Gebote zum Beispiel, glauben. Lügen zum Beispiel, wir lügen, ohne dass wir es merken. Nehmen wir an zum Beispiel, ich habe das früher als Beispiel gesagt, ich glaube es heute immer noch so, wenn du mal was im Internet bestellst, steht doch irgendwo dort, ich habe die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen. Hast du die gelesen? Nee, aber du machst ein Kreuz, weil sonst geht es nicht weiter. Es ist eine kleine Lüge, meine Damen und Herren. Ja, aber wir merken es gar nicht mehr. Aber bei den Christen heißt es Sünden. Und diese Sünden, mehr oder weniger, hast du einmal gesündigt, hast du alles gebrochen. Und die Sünden trennen uns. Und deshalb ist das zweite Zeichen ein Trennungszeichen. Man könnte es so sagen, oben der kleine Knopf, Entschuldigung, oder das Punkt ist Gott, Trennung und unten sind wir. Wir sind getrennt von Gott durch die Sünden. Und das möchtest du als Elternteil ja auch nicht. Du möchtest ja auch, dass du zusammen mit deinen Kindern bist und dass du denen wieder verzeihst, wenn der halt dreckig ausschaut. Bloß mal als Beispiel in der Praxis zu kombinieren. So, was hat sich Gott dabei ausgedacht? Ein Waschgang wäre schon gut, aber so einfach geht's nicht. Jemand muss für die Sünden bezahlen. Du kannst bei Gott nicht sagen, nehme an, du hast gelogen oder du hast deine Eltern wie auch immer nicht geachtet oder Ehe gebrochen oder Pornos angesehen oder halt gibt so viel Süchte, nicht nur Alkoholsüchte und Drogensüchte. Wie viele Männer sind in der Pornosucht? Ich selber kenne viele Christen auch, aber Gott will dir raushelfen. Gott hilft dir, er gibt dir die Hand. Und deshalb hat er sich was ausgedacht. Er hat von Anfang an gewusst, dass wir Sünder sind und deshalb hat er seinen Sohn Jesus auf die Welt gesandt, gezeichnet durch das dritte Teil, nämlich ein Kreuz. Er hat seinen Sohn auf die Welt geschickt, damit er am Karfreitag für unsere Sünden bezahlt. Es sind die Sünden bezahlt. Dadurch, dass Jesus mit seinem Blut bezahlt hat, müsste man eigentlich, so sage ich das, das ist jetzt nicht Campus für Christus, aber das sage ich jetzt, ist das Ding hier reingewaschen. Es ist weiß geworden, dass wir eben hier bezahlt haben. Jesus Christus hat bezahlt für unsere Sünden und wir sind rein und wir sind weiß, wie der gewaschene Wäsche. Aber ich drehe das jetzt der Ordnung halber nochmal um, dann sieht es nämlich ein bisschen einheitlich trotzdem aus für ein Foto. Okay, und das Letzte, und das ist das Evangelium, und das Letzte ist das Fragezeichen. Und das Fragezeichen, das Sarah hier hochhält, ist wirklich, wie würdest du dich entscheiden? Wenn du das noch nicht festgemacht hast für Jesus Christus, dann kann ich dir sagen, dann ist es heute ein guter Zeitpunkt, hier zu sein. Und dann ist es ein guter Zeitpunkt, dass du heute hergehst und sagst, ich werde heute zu Hause, nicht jetzt hier, aber ich werde heute zu Hause hergehen und werde das mal in meinem Kämmerchen, wie es bei Matthäus heißt, im Evangelium nach Matthäus, in der Bergpredigt sagt Jesus, halte mit mir Kontakt, fühlt mit mir Kontakt und red mit mir. Und wenn du Jesus nicht kennst, dann versuch es einfach. Ich bin nicht für kollektive Übergabegebete, sondern da draußen bei mir auf meinem Büchertisch, da steht so ein kleines Hochglanzzettelchen und da steht ja Jesus Christus, das was ich gesagt habe im Gefängnis, im Kleinen und da steht dort, wie geht's jetzt weiter? such dir eine Gemeinde, lies täglich in der Bibel. Und wie gesagt, das ist jetzt meine Schlussworte, lies täglich in der Bibel. Das ist so was Wertvolles. Das ist Gottes Wort. Wo glaubst du, wo ich meine Energie habe? Geh von Bühne zu Bühne überall und das ist die Energie, die ich mir hole, auch aus Gottes Wort. Gott spricht mit dir. Und das Zweite, was ich dir sagen wollte, jetzt am Schluss, weil Arno hat geschrieben, Arno beendet, okay, da steht er schon wahrscheinlich. Und aber er hält sich noch zurück, weil das heißt, Josef kommt zum Ende. Und das Zweite ist das, wenn du mein Buch, und zwar ich muss nicht diese ganzen Bucherlöse gehen in die Stiftung, aber ich würde dir gerne eins anempfehlen. Wenn du Menschen kennst, die Jesus noch nicht kennen, dann schenk ihm mein Buch oder meine CD. Ich signiere das auch gerne vorne. Und für dich schenke ich etwas mit, nämlich wenn du mein Buch kaufst, deshalb bin ich kein Buchhändler, dann schenke ich dir das zweite Buch, das ich geschrieben habe, Go, das Leben will dir Beine machen, noch dazu. Weil das sind 10 Ermutigungskapitel für Menschen, die Ermutigung brauchen. Und mein allerletztes Wort ist das, befasse dich mit Jesus, gib Jesus die Ehre, denn er ist der Retter aus deiner Angst hier in dieser ganzen Geschichte, in der wir uns befinden. Und er ist auch der, der dir die Liebe schenkt, die dir jetzt fehlt, die Umarmung und alles. Geben wir Jesus jetzt vielleicht einen Applaus und ich danke euch, dass ihr meinem Zeugnis zugehört habt und ebenso von Sarah. Danke euch fürs Zuhören. Jesus alle Ehre. Danke sehr. Danke.
Josef, vielen Dank.